bin der Sunshine Boy. Ich mach jetzt alles neu. Ich find mich selbst famos und sabbel derbe los. Ich bin der Sunshine Boy.
Ja.
Boy. Boy.
Ich kann nicht mehr. Und ich muss. Ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte. Oh, ich weiß es nicht.
Da ist sie, die neue Folge Sunshine Boy. Garantiert unter 20 Minuten pure Unterhaltung, pures Entertainment, jede Menge Kokolores. Und es geht direkt los mit dem
Thema der Woche.
Und das ist Weltraumtourismus. Bis vor kurzem kannte keiner den Begriff oder konnte sich darunter nichts vorstellen. Und jetzt haben gleich zwei Superreiche, zwei Milliardäre gesagt, ach, das machen wir jetzt salonfähig. Vorgelegt hat Virgin Group Milliardär Richard Branson, steinalt, sieht so ein bisschen aus wie ein ergrauter Robin Hood. Und er war der Erste, der vor kurzem es geschafft hat, einen echten Weltraumflug zu machen. Aber nun wurde er nochmal von einem weiteren Schwergewicht übertrumpft, und zwar niemand geringer als Jeff Bezos, Amazon-Gründer und damit auch unfassbar reich, hat seine Rakete mit dem Namen New Shepard ins Weltall geflogen. Dauerte nur 11 Minuten und ist ein großartiger Erfolg gewesen, sagt er zumindest, weil das sei jetzt, und das ist der Sinn des Ganzen, der Start für einen florierenden Weltraumtourismus und damit für noch mehr Kohle, die Jungs machen können. Ein bisschen irritierend für mich. Die Form von Jeffs Rakete war so ein bisschen phallusartig. Vielleicht hat er da so ein bisschen was zu kompensieren gehabt, dass er das Ding nun genau so hat aussehen lassen. Ich glaube nicht, dass das unter aerodynamischen Gesichtspunkten gestaltet wurde. Auf jeden Fall hat er die 100-Kilometer-Grenze gesprengt. 106 Kilometer hat er geschafft und darf sich nun offiziell Astronaut nennen. Genauso wie sein Brüderchen Mark, der mit an Bord war. Und dann gab es bereits einen ersten zahlenden Kunden, der dabei war. Das ist natürlich sehr gut. Da hat er die sicherlich nicht unerheblichen Kosten schon mal gleich wieder ein bisschen eingespielt. Ja, und Jeff Bezos hat gesagt, dieses Jahr sollen noch zwei weitere Raumflüge mit Passagieren durchgeführt werden, die natürlich alle dann zu zahlen haben. Wahrscheinlich gibt es demnächst für Amazon Prime-Kunden irgendwie so einen Vorzugskauf. Oder am Amazon Prime Day kann man dann so eine Rutsche zum Schnäppchenpreis kriegen. Auf jeden Fall hat die erste Person schon 28 Millionen US-Dollar bezahlt, um dabei zu sein. Muss man halt auch überhaben und muss es einem halt auch wert sein, 11 Minuten ins All und dann hinterher sagen, ich bin's, Astronaut, Olli Molli, ist wieder zur Erde zurückgekehrt. Ich weiß nicht, für mich wäre das, glaube ich, nichts. Und mal gucken, ob die beiden sich da jetzt die Köpfe einschlagen, wer zuerst im All war und ob das dann die anderen Nationen kalt lässt oder ob die dann alle anfangen, so wie die Linie U3 dich hier zum Hauptbahnhof bringt, dann mit ihren eigenen Weltraumlinien die Leute mal kurz nach oben oder zum Mond oder einmal um den Mond und wieder zurückzubringen. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Sie müssen ja wissen, was sie tun. Vielleicht ist es so, wenn man irgendwann so viel Geld hat, nicht mehr weiß, was man sich davon noch an neuen Superlativen anschaffen soll, kommt man vielleicht auf so ein paar durchgeknallte Ideen wie diese. Ob die Welt darauf gewartet hat oder ob sie nicht auch vielleicht sogar ein bisschen was Sinnvolleres für alle und trotzdem Geld verdient hätten tun können, das muss man sich, glaube ich, nicht fragen, weil ich glaube, denen brennt eh so ein bisschen der Astronautenhelm. Und demnächst also Weltraumtourismus über diese Milliardäre für jeden zugänglich. Der nötige 8-stellige Betrag muss allerdings aufgebracht werden.
Branchenbreaker.
Ich bin kein großer Freund von einem typischen klassischen Zoo. Was ich mag, schon mit der Familie, sind Besuche in so Wildparks, wo man das, glaube ich, sehr artgerecht alles hier bei uns in unseren Breiten und mit unserem Klima gestalten kann. Hirsch, meinetwegen auch noch ein Bär, können sich da irgendwie gut austoben. Aber wenn man Elefanten, Eisbären und Pinguine hierher holt und sagt, so, das ist es jetzt, das ist das Hamburger Wetter, da müsst ihr euch jetzt bitte mit arrangieren. Und hier haben wir nochmal aus irgendeinem komischen Zement eure Natursteine nachgebaut, dann ist das eigentlich nicht so richtig schön. Dennoch kann man da noch über diese Diskussionen, ob ein Zoo überhaupt Sinn macht, hinaus an dem Konzept Zoo-Tierpark einiges optimieren. In unserem Branchenbreaker werde ich das tun. Es fängt damit an, dass üblicherweise den meisten Platz ja die Besucher haben über ihre Wege, die sie abgehen können, bis sie dann zu verschiedenen Gehegen kommen und dort auf die Tiere treffen und sagen, okay, guck mir dich mal an, kleiner Freund, Ich würde es genau umgekehrt machen. Der meiste Platz sollte doch bitte den Tieren zur Verfügung stehen. Und die Besucher, die werden zunächst mal unterirdisch zu Aussichtsplattformen oder Aussichtsbunkern gebracht, wo sie dann auftauchen und ein bisschen Glotzi-Glotz machen können, statt von vornherein das Gehege möglichst klein zu machen und den Besuchern so viel Platz einzuräumen. Also alles einmal umdrehen. Und dann hat man automatisch bestimmt auch mehr Spiel und Lebensfreude als Tier, was wiederum ja auch dem Besucher zugutekommt, wenn da mehr los ist und wenn die sich so ein bisschen wohler fühlen können. Dann selbstverständlich es für die Exoten, die klimatisch eigentlich nicht angepasst sind, klimatisch möglich machen. Das heißt, wenn ich im Sommer gerne in den Zoo gehe, der im Eisbär das aber viel zu warm ist, dann muss es etwas geben, was die Temperatur runterkühlt, dann vielleicht ein Eisbärenhaus und darin dann eben einfach die kalten Temperaturen. Dann muss ich als Besucher den Arsch zusammenkneifen, der mir dann auf Grundeis geht und sagen, okay, ich will ihn gerne sehen, es soll ihm ja gut gehen, muss ich mal kurz frieren, nachher kann ich ja wieder raus in die Sonne. Viele Besucher wollen nicht wahrhaben, dass Tiere ja nur ganz bestimmte Nahrung essen und sich nicht so für ihr Wurstbrot oder ihre Schokolade interessieren, die sie nun eigentlich liebevoll teilen wollten. Der Zoo hat dann meistens so ein eigenes Futterangebot, was man käuflich erwerben kann. Ist auch nochmal eine wichtige Einnahmequelle. Aber das sind dann meist so Trockenfutterpakete fürs Streichelzoogehege, für die Ziegen und nicht so wirklich was für die anderen Tiere. Da kann man doch beides gut zusammenbringen. Zoo hat immer wenig Geld und Personalmangel. Menschen möchten gerne füttern. Also ein richtiges Fütterungsangebot, wo man mal mit großer Heugabel dann auch entsprechend etwas umfänglicher die Nahrung, natürlich völlig ungefährlich, für die lieben Freunde bereitet und sich da mal richtig einbringt. Dann wird man noch Eintritt bezahlen, damit man da noch ein bisschen mithelfen kann, wie so eine Art Tagespraktikant. Dem Zoo ist damit geholfen, er hat weniger Aufwand, kann ein bisschen auf die Kräfte der Besucher setzen. Die sind glücklich, weil sie mal richtig nahe an das Tiergehege und seine Umgebung gekommen sind, können dabei noch was lernen und müssen dann nicht versuchen, einfach nur stumpfen Mangerie zu verfüttern und wundern sich dann, warum das dem Tier elend geht. Ja, und dann das Futter auch für die Besucher, für die Menschen. Da gibt es üblicherweise natürlich Fastfood, schnelle Pommes, ein paar Crepes und irgendwie alles, was schnell und fettig und ungesund ist. Aber wenn wir schon mehr über Mutter Natur und das Tierreich erfahren wollen, können wir da nicht auch mal auf gesunde Snacks allmählich setzen? Die dürfen dann ja auch 50 Cent mehr kosten. Und na klar, die Kinder wollen eigentlich gar nicht so gesund essen, aber es sei denn, man bringt ihnen vielleicht darüber ein bisschen was näher, was man sagt, okay, hier, das Tier, das frisst auch gerne hier so einen schönen Salat, Veggie-Burger und den kannst du auch haben. Du kannst genau dasselbe fressen wie der tolle Elefant da drüben oder das Gnu oder das Zebra und kannst so sein wie der. Man kann den ja auch gleich so nennen, das ist dann der Zebra-Burger. Okay, wäre vielleicht ein bisschen doof, weil die dann denken, das ist aus Zebra gemacht. Aber Zebras Lieblingsburger vielleicht und dann hast du irgendwie die Möglichkeit, den Kindern gleich so ein bisschen diese ja eigentlich nicht so geliebte Nahrung näher zu bringen und zu sagen, hey, das ist, dann bist du genauso cool wie dein Lieblingstier, wenn du das futterst und bist genauso gesund und stark wie dieses Pferd oder wie dieser Elefant oder dieser Löwe. Ach so, Moment, nee, der Löwe futtert ja Fleisch. Da finden sich bestimmt auch Lösungen. Man muss es ja nicht so sehr immer nur an die Fleischfresser andocken. Es gibt ja auch noch eine Menge mehr Tiere. Und vielleicht noch so ein paar Algenburger und irgendwas aus dem mehr wassernahen Tierreich. Schon sind gerade die kleinen Besucher ein bisschen aufgeklärter, haben sich gleich ein bisschen gesünder ernährt. Win-win-Situation für alle, aber nicht automatisch dann immer den Schrott, der klar am meisten Geld macht, weil er einfach herzustellen ist. Aber trotzdem, das wäre doch mal ein nachhaltigeres Konzept, wo man auch sagt, okay, dann gehe ich auch einmal öfter in den Zoo bis hin zu, ich hole mir eine Jahreskarte. Ja, und nirgendwo gibt es so uninspirierte Groschengräber wie im Zoo. Angefangen von diesem Spendentrichter, da wirfst du irgendwie eine Münze an der Seite rein, dann dreht sie sich ganz lang und fällt in der Mitte ins Loch. Riesenspaß für die Kleinen, Geld ist weg und natürlich kommt es irgendwie wieder dem Zoo zugute. Dann gibt es so einen Bagger, das ist ja nun schon richtiges Entertainment, wo man für einen Euro irgendwie gefühlte 3 Minuten ein bisschen Sand baggern kann. Alles ist irgendwie so darauf aus, die Kinder zu motivieren, ihr müsst da unbedingt mitmachen und wir brauchen unbedingt euer Geld. Aber nichts davon hat ja so richtig auch was mit dem Zoo-Konzept und dem Ganzen zu tun. Da würde ich einfach mehr beides miteinander verbinden und sagen, okay, wenn schon Geld gespendet werden soll und wenn es auch klarer sein soll, dass das Geld eben für Spaß und eben für den Erhalt der Tierwelt ausgegeben werden soll, dann würde ich das so miteinander verknüpfen, dass wenn ich irgendwo Geld einwerfe, dass dann in dem Gehege was Spannendes passiert. Wahlweise geht bei dem Pinguin eine kleine Wasserfontäne los zum Spaß für alle befragten Freunde da drin. Oder beim Zebra gibt's irgendwie einen kleinen extra Heuballen, der reingerollt kommt. Irgendwas Spielerisches bei den Ziegen, irgendwas, was sie jagen können, was sie necken können. Ich gebe sozusagen den Trigger mit meiner kleinen Spende, können 50 Cent sein, und sorge dafür, dass die Tiere ein bisschen mehr Spaß haben. So bekomme ich dann auch mehr Motivation, meinen Eltern nochmal ein bisschen Kohle aus den Taschen zu ziehen. Die Eltern wollen vielleicht selber gerne mitmachen. Ich verknüpfe also direkt das Geldspenden mit einer Aktion, die den Tieren in irgendeiner Form zugutekommt. Na klar, immer nur Fressen reinschütten kann nicht sein, weil dann werden die irgendwann ganz dick und rund und bewegen sich gar nicht mehr. Aber irgendwas, was artgerecht ist, was ihnen Freude bereitet, was spielerisch ist und was niemandem wehtut und wodurch ich jetzt auch nicht nur stumpf irgendwo Geld in eine dunkle Öffnung werfe. Also auch dieses Groschengrab 2.0 an einem Zoo so angepasst, dass es alles auch so ein bisschen mehr einen Sinn hat und vielleicht auch ein bisschen mehr dazu führt, dass man sagt, okay, da gebe ich gerne, da spende ich gerne.
Hör mal, du nervst.
Egal ob Mietling oder Hausbesitzer, irgendwann landen unweigerlich Prospekte im Briefkasten, ob ein Dörp vielleicht nicht ganz so viele, aber gerade in der Stadt ist die Flut an Informationen von, wir haben auch einen Asia-Imbiss aufgemacht, bis hin zu, wollen sie nicht doch noch Mitglied in unserer Partei werden, alles wird einem ja so an Informationen, an der sogenannten Infopost, in den Briefkasten gesteckt. Natürlich versucht man dann mit Zetteln wie, bitte keine Werbung, es sei denn für Schuhe und Rotwein, das ein bisschen zu filtern und nur das zuzulassen, was einem wirklich interessiert. Nun muss man aber auch sagen, heutzutage kommt man ja auch nicht in jedes Treppenhaus. Manchmal wird einem das alles in der Tüte an die Haustür gehängt, einfach auf den Boden geschmissen. Oder es ist auch manchmal so, dass diese Zettel nicht richtig erkannt oder gelesen werden können, weil Sprachkenntnisse nicht vorhanden. Deswegen schwierig, dass man diese Werbepost von sich aus vermeidet. Man kann ja auch nicht jedem Unternehmen einen Brief schicken und sagen, hiermit widerspreche ich. Also landet eine enorme Flut von Prospekten. Die Deutsche Post selbst ist da Vorreiter. Sie haben ja irgendwann mal die Idee gehabt, eine große Menge an Prospekten in Plastikfolie einzuschweißen, noch irgendwie ein völlig uninspiriertes Deckblattheftchen drauf zu machen und dann zu sagen, so, da habt ihr es dann ganz einfach, da habt ihr mal in einem Schwung gleich irgendwie 10, 15 Prospekte und dann seht hin und nehmt die Angebote entgegen. Ich meine, gut, wir müssen nicht alles im Internet machen. Manch einer möchte vielleicht statt im Internet zu gucken, was es für neue Angebote gibt, denn da gibt es ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Gerne nochmal blättern, gerne nochmal den Finger anlecken für jede Seite und sagen, ah, da gibt es ja hier die neue Salami und so weiter. Verstehe ich gut. Dennoch, diese Flut ist einfach zu viel, weil zu viel wird weggeschmissen, zu viel stößt gar nicht auf Interesse und zu viel ist dann einfach ein Berg von Müll, für den sich auch in so einer Hausgemeinschaft zumindest niemand mehr verantwortlich fühlt. Und da muss ich sagen, das muss gestoppt werden. Es muss umgekehrt sein, so wie bei jedem Newsletter im Internet auch. Wenn ich mich über etwas informieren möchte, gebe ich meine Einwilligung und sage, sendet mir gern alles, was ihr habt. Es ist ja auch nur eine E-Mail, die kann man schnell löschen. Genauso muss ich bei einem dieser vielen Firmen mich für eine Verteilung dieser Infopost anmelden und sage, ja, mir gefällt es aber. Hau rein, das Zeug gucke ich mir gerne an. Umgekehrt zu sagen, alle kriegen automatisch, wenn sie nicht widersprechen, ist der falsche Weg, ist kein nachhaltiger Weg, müllt alles zu und ist auch im Grunde genommen so nicht selektiert. Ich bekomme ja auch irgendwie Optikerangebote, obwohl ich keine Brille brauche. Es wird mir ja da alles reingeworfen, völlig sinnfrei, ob es für mich relevant ist oder nicht. Und von daher, das muss ein Ende haben. Da muss der Gesetzgeber was machen. Der ist aufgefordert, diese Flut zu stoppen. Und wie gesagt, wer das aber gut findet, wer das gerne haben will, kann das alles weiter haben. Das ist ein schnelles Anmelden, zu sagen, ich bitte weiterhin dies, das, jenes. Und dann geht's auch weiter. So werden wir, glaube ich, sehr viel Rohstoffe sparen, sehr viel Kosten sparen, sehr viel Müll sparen. Und die Unternehmen, die müssen sich halt mal was Neues einfallen lassen, wie sie ihre Produkte bewerben und auf ihre Angebote aufmerksam machen können. Beim Anprobieren neuer Kleidungsstücke, egal ob Schuhe, Hose, Hemd, T-Shirt, es ist immer so, dass man sagt, es passt nicht perfekt, es gefällt mir ansonsten sehr gut, der Preis stimmt, eigentlich würde ich es gerne mitnehmen. Und dann kommt entweder von einem selber oder gar von einem beratenden Verkäufer im Laden der Hammersatz, das weitet sich noch. Oder bei Schuhen, die laufen sich noch ein. Ganz genau. War es in der Geschichte der Kleidung jemals so, dass man durch Tragen von 1, 2, 3 Wochen hinterher sagte, jetzt ist alles perfekt? Also bei mir war es nie so. Für mich waren es immer viel zu viele Sachen, die da irgendwie nicht richtig passten. Ich wollte sie gerne haben und dann habe ich es zu Hause bereut und irgendwann konnte ich sie nicht mehr zurückgeben. Das ist doof. Und was machen wir, wenn das aber geschehen ist, wenn der Kaufreiz, der Kaufimpuls mich dazu verführt hat zu sagen, ach, da hungere ich mich rein, das dehnt sich noch und all diese ganzen Geschichten. Wenn es nicht geklappt hat, brauchen wir den Einläufer-Einträger-Einträgerin diverse. Das heißt, ich habe also das Hemd, es war für L gekauft, es hätte besser XL oder irgendwo dazwischen sein sollen. Ich nehme den Einträger, der sagt, Digga, ich ziehe das für dich eine Woche an, sorg dafür, dass sich das ein bisschen dehnt, dann hast du es nicht so unbequem. Und wenn es dann die für dich perfekte Passform hat, dann schicke ich das zurück und dann kannst du es ab sofort bequem tragen. Ich habe also eine Website vor Augen, bei der verschiedene Körpermodelle angezeigt werden. Gesagt wird, okay, das ist ungefähr das kleine Moppelchen, dünne Beine, dünne Arme, aber der Bauch ist so im Laufe der Zeit wohlstandsbedingt so ein bisschen gewachsen. Dann sage ich, genau, das ist mein Modell. Der kriegt das dann, der hat das eine Woche anzuziehen und danach will ich das Kleidungsstück haben. Vielleicht kann man das direkt auch mit den Verkäufern kombinieren. Sagt hier immer mit euren Skinny Jeans und allem, das passt mir alles so nicht, wenn das kommt. Ich nehme das Stück, ich kaufe das bei dir, bitte vorher nochmal von Modell John oder von Modell Robert eintragen lassen, um mir danach zu schicken. Dann ist es so gut wie neu und vor allen Dingen, dann passt das auch gleich. Gerade bei Schuhen, man kann sich ja auf nichts mehr verlassen. Was sagt denn schon so eine Größe aus, Schuhgröße XY? Niemand weiß, ob das wirklich passt, ob die Passform an allen Stellen des Fußes dann nicht doch irgendwo drückt und nervig ist. Genau dasselbe Spiel, wenn ich weiß, okay, das ist da an der Ferse bestimmt ein bisschen zu eng schuppert oder die Knöchelchen, die sind so sensibel. Ja, dann kommt eben das Schuhmodell und trägt das nochmal eine Woche ein. Hoffentlich nicht bei zu heißem Wetter. Manch einer findet das hygienisch ein bisschen bedenklich, aber manch einer sagt, ach, diese eine Woche kann man ja nochmal ein bisschen säubern und Fußspray und so weiter. Das geht schon. Hauptsache, ich habe danach eine wirklich schöne, angenehme Kleidungserfahrung und muss auf das gute Stück nicht verzichten, nur weil es eben nicht perfekt auf meinen Körper zugeschnitten ist. Die Schnapsidee für diese Woche, der Einläufer und Einträger und bitte alle Geschlechtsmerkmale selber ergänzen. Das war wie versprochen eine neue Folge Sunshine Boy unter 20 Minuten. Alle Infos, alle Updates zu neuen Folgen gibt es bei Instagram unter dem Account Sonnenbuben. Dort bitte gerne folgen, bitte gerne liken, bitte gerne teilen, andere mit der Nase draufstoßen oder Anregungen schreiben. Für alles bin ich da empfänglich. Ansonsten heißt es in einer Woche die nächste Folge Sunshine Boy, dann aus dem Urlaub und dann sicherlich auch mit dem einen oder anderen innerlichen Schwerpunkt zum Thema Sommerurlaub. Mal sehen, was mich erwartet, vor allen Dingen zum Thema Wetter. Nicht, dass ich da doch mit den 20 Minuten mal eskaliere, weil zum Wetter kann ich ehrlich gesagt ohne Ende reden.